Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zum ersten Podcast von uns im Jahr 2021. Ich bin Adam und mit mir im Distanzstudio ist heute...
Moin, moin, Hanna hier.
Wir haben uns eine kleine Serie heute vorgenommen, die wir besprechen wollen, nämlich WandaVision, wovon wir jetzt die ersten 3 Folgen gesehen haben und... Uns wurde auch gesagt, beziehungsweise durch die Screener, die man vorher bekommen hat, war so ein bisschen klar, die ersten 3 Folgen sollte man abwarten, bevor man sich ein erstes Urteil bildet. Und genau das wollen wir machen. Aber bevor wir zur Besprechung kommen von WandaVision oder WandaVision, wie auch immer man es aussprechen mag, ihr werdet wahrscheinlich 10 verschiedene Varianten hören in diesem Podcast, haben wir noch ein paar andere kleine Themen, die wir zuvor in den Serienbiss-Podcasts angeschnitten hatten und auf die wir jetzt nochmal kurz Bezug nehmen wollten. Hanna.
Genau, wir hatten ja letztes Jahr, oh Gott, ich kann gar nicht glauben, dass wir schon 2021 haben, aber ja, wir haben ja letztes Jahr sehr viel Business News auch gemacht, weil unter anderem, glaube ich, uns das auch viel Freude macht, aber ihr ja auch sehr viel dazu geschrieben habt uns. Und wir wollten nochmal zurückgehen auf die Quibi-Geschichte. Ich habe das Gefühl, Quibi verlässt mich noch nicht so schnell und dich vielleicht auch nicht, Adam, denn jetzt vor einigen Tagen kam ja auch die News, dass Roku die Quibi Library gekauft hat. Und das war ja auch ein Thema, was wir ja auch, glaube ich, wirklich intensiv besprochen haben, dass ja eigentlich da noch sehr viel, wie hieß es immer, unused Serien?
Nee, was war gently das? Used.
Ach ja, furchtbar, dieser Ausdruck, genau, gently used Serien vorhanden sind. Und zwar nicht zu knapp mit genug bekannten Namen, die man ja irgendwie auch verwenden kann. Und klar, wir denken immer dran, Quibi, ne, das sind kurzformatige Inhalte, gerade bei den Serien sehr, sehr kurz, also zwischen 6 und 10 Minuten. Aber sie haben ja auch zum Beispiel diesen, was war das, Most Dangerous Game, den Film mit hier Liam Hemsworth und dem Österreicher.
Christoph Waltz.
Genau, haben sie ja auch zerstückelt, ne, in 6 bis 8 Minuten. Aber das ist ja, sag ich mal, Content, den, wenn man den wieder zusammenbauen würde, eigentlich ganz interessant wäre und in dem Sinne ja auch günstig zu haben. Denn wenn wir jetzt mal die News anschauen, habe ich gesehen, also es wurde immer gesagt, es sind 100 Millionen Dollar geflossen für diese 75 Serien, die bereits ausgestrahlt wurden auf Quibi. Ich habe jetzt aber auch wieder eine Quelle gefunden, wo ein Manager von Quibi, wo behauptet hätte, es wären weit unter 100 Millionen gewesen. Aber man kann sich ja so grob mal, ne, die 100 Millionen überlegen, was natürlich ein Wahnsinn ist für die Library, die da angekauft wurde. Gerade wenn wir wissen auch, dass irgendwie Quibi fast 2 Milliarden bezahlt hat, ne, für den Content. Also, ja. Na, das sollte man immer so im Hinterkopf behalten. Klar, wenn etwas zu teuer bezahlt wird, wer weiß, wie viel es wert ist. Aber ich würde sagen, das war eigentlich ein ganz schlauer Move von Roku. Denn wir haben uns auch noch mal genau angeschaut, was Roku eigentlich ist. Ich glaube, du, Adam, wusstest auch so ein bisschen grob, was Roku ist.
Ja, das ist so eine Art von Stick oder so eine Set-Top-Box, wie man auch immer es nennen mag. Und darüber kann man dann halt wie so einem Hub, wie bei Fire TV oder Apple TV, Inhalte anschauen.
Genau, und mir ist auch Roku damals so, ich glaube 2014 oder sowas, über den Weg gelaufen, weil ich weiß, als wir beim ersten, mit Tommy damals noch, war ich doch bei dem ersten Netflix Press Event hier in Berlin und ich weiß, dass wir dann fragten, wann denn Netflix auch auf Apple TV käme und ich weiß noch, wie die Netflix-Lady total verwirrt war, weil sie meinte, in Deutschland fragt jeder sie nach Apple TV, das wäre so überhaupt kein Ding in USA, alle würden nur Roku benutzen. Und da wurde mir das erstmal bewusst, okay, was ist eigentlich Roku? Okay, das scheint irgendwie in USA das große Ding zu sein. Und ich habe auch noch mal reingeschaut, angeblich, also laut Quelle Roku, sind 1/3 der verkauften Smart-TVs in USA mit Roku-Technik bestückt. Fand ich ganz interessant, 1/3 finde ich ganz schön hoch. Und die Setup-Boxen, also genau wie du sagtest, wären über 50 Millionen Active Accounts wären da drauf. Denn genau wie du sagst, ne, also sie können dann auch Netflix darauf schauen und ähnliches. So ein bisschen dieser Plattformgedanke, ne, den wir auch schon sehr oft besprochen haben. Und die große News, die diesbezüglich auch reinkam, war, dass endlich kurz vor Weihnachten dann auch HBO Max auf Roku zu haben sei.
Ah ja.
Na, worauf wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen werden. Aber was ich noch interessant fand bei Quibi, 2 Dinge, die ich nämlich nicht wusste. Zum einen gibt es ja immer noch Serien, die noch nicht veröffentlicht wurden, die abgedreht sind. Wusstest du das?
Ja, das wusste ich. Die hatten ja sehr viel auf Halde, glaube ich, schon bevor sie gestartet sind. Und deswegen, sie wollten ja irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, sie mussten ja schon relativ früh dann einsehen, dass man vielleicht nicht so viele Serien auf einmal raushauen sollte, auch wegen der Pandemie. Und dann haben sie es so ein bisschen nach hinten geschoben.
Genau, und da kommt zum Beispiel auch noch ein Ding, wovon wir auch viel drüber berichtet haben, und zwar hier After Dark, diese Horrorserie von Steven Spielberg. Also die ist auch mit in dem Deal mit drin, wie ich es verstanden habe. Dann ist da eine Doku-Serie mit drin, wo ich dachte, das wäre doch was für dich, Adam. Based on the story of Marvel vs. DC Comics from the Russo Brothers.
Ja.
Von den Russo-Brüdern. Und dann ist da zu einem noch hier von Peter Farrelly, The Now. Also das sind so, glaube ich, so die drei Top-Serien. Und nochmal der Hinweis auch, dass diese Daily-Inhalte, ne, da haben wir ja auch gesprochen, dass es wie so ein Daily-YouTube-Ding ist, ne, mit News und Gaming-News und was auch immer, dass die nicht Teil des Deals sind. Also Roku hat absolut zugeschlagen bei der Library zu, also fiktionalen Serien- und Filminhalten und nicht zu den newsigen Inhalten, was ja auch Sinn macht. Ich meine, jetzt einen News-Inhalt zu zeigen, obwohl hier Dodo Project könntest du eigentlich nochmal zeigen, finde ich.
Wer weiß. Evergreen.
Ja, ob das jetzt auch fiktional in Anführungsstrichen ist oder nicht. Aber das fand ich eigentlich ganz interessant, auch gerade mal zu sehen, wie so der US-amerikanische Markt eigentlich aufgebaut ist bezüglich Sticks und Setup-Boxen. Das war mir nie so ganz klar. Und dass Roku da einfach wirklich auch also auch eine Art von Bank ist, über die man sprechen muss. Und natürlich die alte Geschichte, auf welchem Gerät schauen wir eigentlich die ganzen Serien, und diese Plattform, dieser Plattformgedanke ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, ne, Logo?
Dazu könnt ihr uns natürlich auch mal schreiben, liebe Hörer, podcast@serienjunkies.de. Wie guckt ihr eigentlich das Ganze? Also wenn ihr mehrere Apps habt, was ist da euer Produkt der Wahl? Apple TV oder Magenta oder Fire oder was es da auch alles gibt? Smart TVs einfach? Oder vielleicht habt ihr irgendwie, weiß ich nicht, eine Linux-Lösung oder sowas selbst programmiert, kann ja alles sein.
Ich habe nämlich auch gesehen, das passt vielleicht auch zum Thema, dass sich endlich auch Sky und Amazon geeinigt haben. Also dass jetzt auf diesen Sky-Q-Boxen, ne, auch Amazon Prime jetzt endlich zu haben ist. Was ja
genau, es ist Amazon Prime zu haben, aber Sky wird erst irgendwie im Verlauf des Jahres bei Amazon als eigene App zu sehen sein. Das dauert aus irgendwelchen Gründen immer noch eine Weile.
War kurze Frage, Adam. Hast du eigentlich Chrome oder Fire TV? Was benutzt du?
Ich hatte ganz früher, als der Chrome Stick neu war, hatte ich einen Chrome Stick, aber der funktionierte dann schon nach, weiß ich nicht, einem Jahr oder so nicht mehr. Und seitdem bin ich relativ fest in der Fire TV Architektur drin. Ich habe einen Fire TV im Schlafzimmer und ich habe noch einen Fire Stick im Wohnzimmer. Also da, und auch meine Familie habe ich da teilweise mit versorgt, einfach weil es relativ günstig ist und weil du da die meisten Apps hast, die man halt so braucht, bis auf Sky halt.
Natürlich, was sonst?
Aber das kommt ja dann vielleicht in diesem Jahr doch nochmal.
Ja, wir sind ja eher sozusagen so Laptop-Gucker, deswegen bin ich ja großer, also ich persönlich gucke fast nur Browser, aber wenn wir dann mal zusammen irgendwie einen Film gucken oder auch mal eine Serie, worüber ich mich ja auch freue, dann gucken wir alles über PlayStation.
Ah ja, ja genau, PlayStation habe ich auch noch als Alternative.
Und ich finde ja immer, ne, dass das auch eine ganz gute Lösung ist. Also ich bin überrascht, wie gut auch der Algorithmus funktioniert auf der Startseite von der PlayStation. Also Respekt dazu. Ich finde ihn teilweise besser als sozusagen, wenn du auf Netflix gehst und auf Prime, also die Sony. Also
gibt es da Unterschiede?
Ja, natürlich. Und die PlayStation macht das, finde ich, besser.
Okay.
Aber I don't know, vielleicht haben sie auch, es ist natürlich auch eine jüngere, vielleicht gamerischere Zielgruppe, die jetzt mehr auf uns beide passt, aber I don't know. Ich wollte noch eine kurze Sache sagen zu Roku. Das hatte ich nämlich vergessen. Die Serien werden dann auch auf dem sogenannten Roku-Channel laufen. Und Adam, wie wird er finanziert? Mit Werbung.
Ja.
Na, also das ist immer noch ein großes Thema, wo wir ja immer so ein bisschen, ach, die Vorstellung, wieder Werbung gucken zu müssen, ist ja, glaube ich, für alte Serien-Junkies irgendwie ein Unding. Aber ich fand doch ganz interessant, dass wir ja nicht vergessen dürfen, was die Branche ja auch immer wieder sagt, dass es einfach, je mehr Anbieter auf den Markt kommt, umso höher wird wieder die Nachfrage werden nach kostenlosen Angeboten. Und da geht jetzt auch Roku komplett rein. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil die große Kritik unter vielen anderen bei Quibi war ja auch, dass einfach $5 oder 8 €, was auch immer das in Deutschland war, ja viel zu teuer war für das, was es war.
Ja, das stimmt.
Und man sich ja immer gefragt hat, dass Quibi vielleicht funktioniert hätte, wäre es kostenlos gewesen mit Werbung. Denn da war ja auch noch Werbung drin. Also du zahltest $5 mit Werbung, was ja schon crazy ist.
Ja, und da kriegst du einen Peacock teilweise gratis oder für 4,99 in den USA. Und der hat wahrscheinlich mehr Inhalte als irgendwie Quibi jemals hatte. Ja. Nur mal so als Vergleich, um mal so einen günstigen Anbieter als Konkurrenz zu nennen.
Total. Und genau wie du sagst, Peacock macht ja auch viel mit Werbung, ne? Finde ich ja auch interessant. Ja, aber so viel dazu. Jetzt müssen wir aber noch einmal kurz so ein bisschen fast mea culpa machen, denn es kam ja auch noch zu Weihnachten der erste große Warner-HBO-Film raus. Hast du das ein bisschen verfolgt über Weihnachten oder warst du komplett in Enfamie?
Nö, ich habe es schon verfolgt, weil wir hatten ja auch im letzten Podcast eine kleine Wette am Laufen, wie viel denn das bringen wird, wenn man Wonder Woman 1984 parallel bei HBO Max für einen Monat startet. Und ich glaube, da haben wir jetzt Zahlen, die aber nicht super offiziell sind, weil HBO Max sich bedeckt hält. Aber es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, das zu messen oder das anzugeben.
Genau, das ist, finde ich, ja schon mal ganz interessant, dass Warner weiterhin drüber schweigt, ne, wie viele Neukunden sie akquirieren konnten durch diesen krassen Move mit Wonder Woman 84, was, finde ich, eigentlich immer eher ein schlechtes Zeichen ist. Also ich denke immer, wenn es super erfolgreich war, dann gehst du eigentlich raus damit. Ist ja, eigentlich so,
ja, so wie Disney es halt macht mit ihren Abonnentenzahlen, ja.
Ne? Oder Netflix, die jetzt irgendwie auch sagen, keine Ahnung, 50 Millionen haben Bridgerton gesehen und, ne, und mit unserer eigenen Berechnung und bla bla bla. Ne? Also das ist ja eigentlich immer, wenn du was Gutes zu vermelden hast, dann meldest du es. Und deswegen finde ich es eigentlich schon relativ suspekt, dass Warner nichts gemeldet hat. Aber wie gesagt, natürlich kann man da auch falsch liegen. Ich fand interessant, dass es da natürlich unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die Zahlen da wieder rauszufinden. Und was ich natürlich am genialsten fand, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, war eine Agentur, ich glaube Anna, ich habe den Namen auch irgendwo notiert, ich komme gleich noch drauf, ein US-Unternehmen, hier Apptopia, genau, die via Bloomberg gemeldet haben, wie viele neue Downloads es gab im Android und Apple Store, iOS Store. Und wie gesagt, die Zahlen sind natürlich nicht allgemein, sind keine absoluten Zahlen, weil klar, man kann es ja dann auch jetzt, ne, über Roku und über andere Mittel, über Browser und was auch immer sich anmelden. Aber generell einfach mal, um einfach eine Zahl zu haben, wie viele Leute das runtergeladen haben, die App. Ne? Und das würde ja auch dafür sprechen, dass sie sich dann potenziell angemeldet haben. Sonst würde man die App ja nicht runterladen. Und es waren in den USA, wir denken daran, das sind jetzt nur USA-Zahlen für HBO Max, zwischen dem 25. Dezember, also dem Freitag, wo Wonder Woman rauskam, und dem 27., das wäre der Sonntag, haben 554.000 Leute die App runtergeladen.
Das sind ja jetzt gar nicht mal so viele.
Finde ich nämlich auch. Und wie gesagt, denkt immer dran, ne, jetzt wo Roku auch HBO Max drauf hat, es gibt andere Möglichkeiten, das Ding runterzuladen, ne? So, aber ich fand doch interessant, gerade ich bin ja jemand, der gerne auf Handy dann runterlädt, die App, und mich auch anmeldet, weil ich dann sehr leicht kündigen kann, ne? Finde ich ja sehr schön. Ich kann ja dann über den Apple Store direkt kündigen, wenn ich nur einen Testmonat oder so oder nur einen Monat drin sein möchte. Aber fand ich nämlich auch, und es gab eine interessante Vergleichszahl dazu, dann ging es wieder um Disney Plus, und klar, weltweit, darf man nicht vergessen, also nicht nur US, sondern weltweit. Und im selben Zeitraum hatten 2,3 Millionen Leute mobil die App runtergeladen in Bezug zu Soul, ne, dem neuen Pixar-Film. Ja. Das war ja auch fast wie so eine Battle-Programmierung. Ne? Gucken wir jetzt Soul auf Disney oder Wonder Woman auf HBO Max. So. Und das sind natürlich nicht so geile Zahlen. Und ich bin dann auch noch, ich will gar nicht zu sehr in Detail gehen, aber es gab ja noch so ein paar Veröffentlichungen von HBO Max, was die Zahlen anging. Und da gab es irgendwie so ein Geschwurbel mit die Hälfte der Retail-Kunden und bla bla blub. Und da hat auch jemand aus der Branche hier bei Antenna Media auch mal rausgerechnet, was denn die Hälfte der Retail-Kunden in USA gewesen wären. Ne? Also, es muss ja auch so schwierig sein, Zahlen zu bekommen. Und ich glaube, dass man munkelt, es wären so circa 2 bis 3 Millionen gewesen.
Okay.
So.
Ist ein bisschen ernüchternd, muss man ja sagen.
Total. Man darf aber auch nicht vergessen, das ist jetzt ja auch dieser ganz krasse Weihnachtszeitraum, ne? 25. bis 27. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Leute sich ja auch gelangweilt haben vor Silvester oder an Silvester, ne? Und dann da vielleicht auch nochmal gesagt haben, jetzt gucken wir Wonder Woman. Deswegen, also nicht für bar nehmen, das ist ein kleiner Zeitraum und es sind wilde Spekulationen, was die Zahlen angeht. Man munkelt auch, dass sozusagen generell HBO Max durch diesen Move mit den Filmen sehr viel Aufmerksamkeit gewonnen hat. Und die haben ja auch ganz schön Werbung geschaltet. Also in meiner kleinen YouTube-TikTok-Blase habe ich sehr viel HBO Max-Werbung gehört. Du auch?
Ich habe vor allem so durch die üblichen Influencer, glaube ich, also auch sowas wie Kevin Smith und sowas, die haben ja auch relativ schnell ihre Reviews rausgehauen und diese YouTube-Kanäle, die man da verfolgt, hatten relativ schnell halt auch ihre Reviews draußen. Es hatte schon ein bisschen Hype, aber leider halt in Deutschland wegen der geschlossenen Kinos, und es gab doch nicht, wie wir spekuliert haben, irgendwie einen Deal mit Sky oder Netflix oder sowas. Bisher in Deutschland halt immer noch nicht möglich, den anzuschauen, außerhalb von VPN oder sonst irgendwas.
Ja, man muss ja auch leider sagen, dass der Film ja auch bei den Kritikern nicht sonderlich gut angekommen ist. Also auch jetzt unabhängig von den üblichen polarisierenden, ne, clickbaitig irgendwie YouTubern, die da irgendwie immer gerne drauf rumreiten auf sowas, aber auch, sag ich mal, Kritiker, die ich sehr gerne verfolge in den USA, da ist der Film auch relativ flach gefallen. Und es war doch, finde ich, eine sehr große Enttäuschung zu spüren. Und du hattest ja schon gesagt, in USA, die im Kino war ja auch zu schauen. Und das ist ja auch extrem abgefallen dann in der zweiten Woche. Ne? Und klar, Pandemie und alles, aber diesen Abfall fand ich schon ganz schön bitter. Was waren das?
Ja, man hörte da auch viel von Logiklöchern und sowas. Muss man mal abwarten, bis wir das irgendwie auch mal dann selber beurteilen können. Ja.
Aber schwierig, ne? Und das ist natürlich schade. Also gerade wenn du dann so einen, sag ich mal, guten Film, auf den man so lange gewartet hat, auch ein bisschen, wo die Erwartungen dann so hoch sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so hoch war wie bei Cyberpunk 2077, aber weißt du, du wartest so lange auf etwas und das Ding ist ja auch schon so lange fertig, Wonder Woman.
Ja.
Und dann ist natürlich klar, dass die Enttäuschung, gerade wenn er vielleicht nur so Durchschnitt ist, sehr viel höher ist, als wäre, ne, die Erwartungshaltung eine andere gewesen.
Stimmt, aber dennoch hat ja Warner schon, ich glaube, innerhalb einer Woche oder sowas einen dritten Teil angekündigt, wo auch wieder Patty Jenkins die Regie führen wird und Gal Gadot auch zurückkehrt. Also irgendwas scheint da ja zu funktionieren. Wobei man halt auch gesehen hat, das Box-Office-Experiment ist gescheitert. Also weltweit, auch in China zum Beispiel, hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und natürlich sind ganz viele Kinos immer noch zu. Und das war zu erwarten, dass die Zahlen niedrig ausfallen. Deswegen muss man halt auch gucken, wie es jetzt vor allem bei Warner, was so als eines der wenigen weiterhin mutigen Studios gilt, wie es da weitergeht. Sie haben jetzt als nächsten großen Film erstmal Godzilla vs. Kong für den März drin. Den haben sie ja vorgezogen vom Mai. Da glaube ich persönlich auch nicht, dass der irgendwie Wonder Woman's Zahlen schlägt oder Tenants Zahlen. Also ist alles weiterhin schwierig im Kinobereich. Muss man ja einfach so mal festhalten.
Wann soll Dune kommen?
Ich glaube, der ist im Moment im Herbst irgendwo eingependelt worden.
Ach echt? So spät?
Ja, ja.
Oh,
ja.
Shit.
Okay. Also die Studios haben ja sowieso jetzt wieder begonnen damit, was jetzt im April oder Mai war, in den Herbst zu schieben. A Quiet Place 2, der James Bond wurde ja verschoben. Morbius wurde direkt erstmal ins Jahr 2022 von Sony verschoben. Also da werden auch noch weitere Termine folgen. Man munkelt ja jetzt auch wieder, dass Black Widow wieder verschoben wird. Also alles weiterhin in Bewegung.
Ja, boah, ja, ich hätte auch nicht gedacht, Adam, dass wir fast ein Jahr später immer noch hier im Abstandsstudio, ne, sein werden. Ja. Also, ach ja, anstrengend, anstrengend. Aber vielleicht noch ein kurzes Fazit hier bei Warner. Sie sind jetzt also durch diesen Roku-Deal und da sie jetzt auch auf Amazon Fire sind in den USA, können sie jetzt potenziell über 80 Millionen Kunden in USA erreichen, was sozusagen jetzt die Desktop, Set-Top-Boxen angeht und ähnliches. Und sie scheinen wohl auch sehr happy zu sein, also über das, was da passiert ist. Also klar, wer weiß, ne, wie es wirklich ist, aber generell hörte man da sehr viel Positives, weil natürlich auch, wie du ja auch immer sagst, es wächst ja trotzdem. Also auch wenn jetzt, sage ich mal, nur 2, 3, 4 Millionen Neukunden gekommen sind, wenn sie, ne, ich weiß nicht, alle zwei Monate 4 Millionen Neukunden gewinnen, dann ist das natürlich eine Wahnsinnsbank in USA, ne? Und das Wachstum ist einfach so wichtig, weil zum Beispiel Netflix jetzt auf dem Heimatmarkt in den USA ja eigentlich kaum noch wächst.
Ja, aber sie haben jetzt weltweit schon die 200 Millionen geknackt, immerhin.
Ja, Wahnsinn. Aber deswegen merkt man auch, warum sie so hinterher waren, ne? Weil du brauchst Wachstum für dieses Modell, ne? Sobald du nicht mehr wächst, rauscht der Aktienkurs in den Keller, ne? Und das ist natürlich fatal, weil du immer, 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 immer weiter wachsen musst. Und wenn du dann mal nicht irgendwie 5% wächst, dann sind alle wieder am Rumnörgeln.
Ja.
Ne? Wahnsinn. Also ja, interesting. Ich hoffe, ihr seid noch nicht, habt noch nicht abgeschaltet und seid gelangweilt. ja, ich glaube, wir hoffen immer noch, Adam, dass wir vielleicht noch irgendwann mal in Wonder Woman, ich wollte gerade Wonder Vision sagen, im Kino sehen. Nein, Wonder Woman im Kino sehen.
Mir würde es ja inzwischen auch reichen, wenn ich einfach mal den VOD irgendwo erstehen könnte zum Mieten. Aber naja, das ist eine andere Sache.
Ich wollte gerade sagen, weil ein Zehner hätte ich gerne bezahlt. Also zum Beispiel, wir haben uns testen lassen, also mein Bruder und ich, und sind dann zu den Eltern gefahren, auch über Weihnachten, also zu meiner Mutter. Die hätte sich das extrem gewünscht. Und meine Mutter meinte dann auch so, ach Gott, wie schade. Normalerweise würden wir Weihnachten ins Kino gehen, weißt du, am zweiten Feiertag. Das ist irgendwie so eine Tradition bei uns. Und dann hat sie aber, oder beziehungsweise wir alle haben dann Soul gesehen. von, ne? Also Disney. Fand ich dann auch eigentlich ganz schön. Ich fand ihn jetzt nicht, ich fand ihn gut, aber nicht so, hat mich nicht komplett eingeholt, aber es war schön, dann zumindest einen so einen neuen Film zu sehen irgendwie.
Ja, das ist auch ein bisschen mein Fazit von dem Film leider. Nicht so gut wie die besten Pixar-Filme, aber okay.
Ja, ne? Also, ja, leider. Und deswegen, da fehlte so ein bisschen fast so das Highlight, weißt du, über Weihnachten. Und das war ja bei dir auch nicht Bridgerton, oder?
Nee.
Ach, sorry. Okay. Wonder Vision. Ich werde, glaube ich, werde bestimmt dreimal noch im Podcast Wonder Woman sagen. Sorry, ich entschuldige mich vorweg.
Ja, dann, wie du schon überleitest, kommen wir mal zu WandaVision. WandaVision? Wanda? Wie auch immer. Sucht's euch aus.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Seit dem 15. Januar gibt es jetzt die Serie bei Disney Plus zu sehen. Zum Start gab es 2 Folgen. Sonst folgt immer wöchentlich eine weitere Folge jeden Freitag. Disney bleibt da erstmal bei der wöchentlichen Ausstrahlung, auch aus gutem Grund, weil Kevin Feige meinte ja auch schon, das gibt dann mehr Diskussionen und das macht ein bisschen mehr Spaß, das Ganze zu sezieren. 9 Folgen insgesamt soll es geben. Die ersten 3 waren jetzt so, wenn man die App öffnet, dann steht da so ungefähr eine halbe Stunde, aber meistens waren es so 22 bis 25 Minuten mit Previously On und Nachspann, der immer erstaunlich lang ist. Die Serie stammt von Jack Schaefer, die auch Black Widow geschrieben hat und den Kurzfilm Olaf taut auf und einen Film namens Timer mit Emma Caulfield, die Anya in Buffy gespielt hat. Die hat man ja auch gesehen in der 2. Folge und in der 3. Folge. Jack Schaefer ist auch Showrunner des Ganzen. Timer hatte ich bisher nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hattest.
Nee, aber ich habe, glaube ich, die 22 Minuten in der 2. Folge verbracht, mir zu überlegen, woher ich Emma Caulfield kenne. Also dieses Gesicht. Ich habe hingedacht, so Hannah, du kennst sie. Du kennst sie so gut. Woher kennst du sie? Also ich habe den Namen nicht gelesen. Hätte ich den Namen gehabt, hätte ich sofort gewusst. Aber nur sie zu sehen in Schwarz-Weiß. Ich dachte immer so, ich kenne dich so gut. Und dann musste ich es nachher lesen und dachte so, oh fuck, Buffy. Ich habe es nicht gesehen. Bunnies.
Ich habe tatsächlich so 30 Sekunden überlegt und dann irgendwann ist es mir eingefallen und dann habe ich gegoogelt, wie heißt Anya bei Buffy und dann habe ich gesehen, ah ja, das ist sie, okay. Und dann habe ich bei IMDb gesehen, ja, das ist die Person, die ich hier vermute.
Okay, aber sorry, ich unterbreche dich nicht, erzähl weiter.
Also die Serie ist eine Art von Comedy-Hommage, wo Wanda und Vision sich nach den tragischen Ereignissen aus Avengers Infinity War und Avengers Endgame auf einmal in einer idyllischen Vorstadtwelt namens Westview befinden und dort ein Sitcom-Leben führen. Kurz nochmal vorab, könnt ihr Wanda und Vision gesehen haben bisher? Zum Beispiel im Ende von Captain America 2 in der Post-Credits-Szene, wo Wanda eingeführt wurde, dann in Avengers Age of Ultron, Captain America Civil War und den besagten Avengers-Film Infinity War und Endgame. Das Ganze ist natürlich jetzt auf den ersten Blick ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wegen dieser Sitcom-Idylle, würde ich sagen, weil man das vielleicht gar nicht so vermutet hätte jetzt so als Serie. Wobei natürlich muss man auch sagen, Marvel und Disney Plus waren jetzt nicht sparsam, was so Teaser, Poster und Trailer anging. Deswegen hatte man jetzt schon im Vorfeld der Serie so ein bisschen eine Idee, worauf man sich da einlässt, oder Hannah?
Ich wollte gerade sagen, ich habe da noch mal lange drüber nachgedacht. Ich fand es eigentlich ganz gut, genau wie du sagst, dass wir sehr viel schon Trailermaterial gesehen haben. Wir wussten schon von Anfang an, dass es irgendwie strange ist. Also, dass es keine klassische Marvel-Action-Serie sein wird, sondern irgendwie was komplett anderes. Und ich bin eigentlich auch ganz happy, dass Disney da nicht irgendwie versucht hat, in den Trailer nur Action irgendwie zu zeigen. Ja. Oder bum bum. Weil ich glaube, dann hätten dann die Fanboys, sage ich mal, die erste Folge gesehen, glaube ich, wären die ausgerastet. Und das sind ja leider immer noch Sachen, die wir sehr oft mitbekommen, dass Trailer einfach was komplett anderes versprechen für den Hype und dann die Enttäuschung wieder, ne, extrem hoch ist. Und da muss ich sagen, fand ich, haben sie das hier wirklich sehr gut gemacht, weil ich glaube, jeder, der einen Trailer oder ein Poster gesehen hat von WandaVision, wusste, okay, das ist irgendwie was ganz anderes und das wird auch relativ langsam beginnen irgendwie.
Genau, und wie ich auch am Anfang des Podcasts schon angedeutet habe, wir besprechen jetzt hier nachfolgend die ersten drei Episoden, weil hätten wir jetzt nur die erste Episode genommen, dann wäre unser Urteil wahrscheinlich auch komplett anders ausgefallen, weil so viel passiert da eigentlich noch gar nicht. Aber da die Screener bis zur dritten Episode quasi ausgeteilt wurden vorab, dachten wir uns, das ist so im Moment der perfekte Ort, um so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Weil in der ersten Episode ist es halt auch relativ so, dass wir wirklich viel, viel, viel Sitcom-Hommage haben. Also wenn man die Poster sich anschaut genauer, dann sieht man auch, dass es pro Dekade der TV-Geschichte, seitdem es Sitcoms gibt, so ein Motiv gibt. Also von den 50ern bis zur Gegenwart jetzt. Und es wirkt jetzt auch nach den ersten drei Episoden so, als würde man pro Folge so 10 Jahre ungefähr einen Sprung machen und dann so die Konventionen der Sitcom abarbeiten. Also in der ersten Episode ist es dann eher so Dick Van Dyke mäßig oder weiß ich nicht, was es dann noch alles in den 50ern gab, Honeymooners und sowas. In der zweiten Episode hast du dann Verliebt in eine Hexe und I Love Lucy mit den getrennten Betten, die dann zusammengeschoben werden. Und in der dritten Episode hast du sowas wie Brady Bunch und Mary Tyler Moore. Und das äußert sich alles auch an den Songs, die gespielt werden. Also pro Song scheint es tatsächlich, pro Folge scheint es tatsächlich einen Originalsong zu geben, der so ein bisschen das Intro ist und der dann auch so ein paar Anspielungen bereithält. In der zweiten Episode ist es eine sehr schöne Verliebt in eine Hexe-Hommage, wo du ganz viele versteckte Sachen auch gucken kannst, wenn du zu viel Zeit hast. Also zum Beispiel so Comic-Anspielungen zu dem Bruder von Vision oder sowas in der Art. Ja, genau. Und aber ansonsten bleibt es halt in den ersten zwei Folgen relativ klassisch. Man hat so eine Situation, wo der Chef von Vision zum Essen eingeladen wird, während Wanda halt denkt, dass irgendwie ein Jahrestag gefeiert wird. Und dann muss man halt so dieses Missverständnis aus dem Weg räumen. Und es ist aber, man sieht dann aber immer wieder so kleine Momente der Merkwürdigkeiten durchblitzen. Also da verschluckt sich der Chef und alles ist auf einmal merkwürdig und Wanda muss dann doch zaubern. So eine Sache.
Ja, also als ich wirklich ich habe mich ein bisschen darauf gefreut, wusste aber auch zum Beispiel, dass ich von Wanda und Vision, und ich habe ja die ganzen Marvel-Filme auch gesehen, am wenigsten weiß. Also das sind zwei Charaktere, die fand ich nie so spannend, weil ich immer das Gefühl hatte, auch in den letzten Filmen, ich weiß so gar nichts von denen. Also weiß auch nicht. Und deswegen dachte ich so, ach yay, ich freue mich auf die Serie, einfach um ein bisschen mehr von den beiden kennenzulernen oder zu erfahren, ja, weil ich ja auch so eine Liebesgeschichte immer ganz gerne gucke. Also habe ich ja immer irgendwie einen Softspot für. Ich muss jetzt aber sagen, in der ersten Folge habe ich von den Charakteren nicht unbedingt mehr mitbekommen. Ich fand diese Anspielung auf die Sitcoms, fand ich, waren bezaubernd teilweise. Also weil, ich weiß nicht, wir alle haben ja, glaube ich, als Kinder irgendwie auch mal tagsüber Fernsehen geguckt und da liefen ja auch noch viele Wiederholungen von irgendeinem Kram, oder? Also habe ich das Gefühl.
Bei unserer Generation noch mehr als wahrscheinlich der Nachfolgenden, ja.
Und da fängt es eigentlich auch schon so ein bisschen an. Ich finde, es ist super mutig, so ein Konzept zu nehmen. Ich finde aber manchmal, habe ich das Gefühl, sie sind mehr verliebt in das Konzept als an den Gedanken, mich zu unterhalten.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Weil, wie ich gerade schon angedeutet habe, wenn du mal so runterbrichst und die Leute nur nimmst, die so nach 2000 geboren wurden, haben die denn noch einen Referenzrahmen zu den alten Sitcoms? Und wie viel Spaß haben sie denn dann an Sachen, die sie vielleicht gar nicht so richtig kapieren? Das ist so ein bisschen mein Gedanke, der dabei ist. Ich weiß nicht, ob du ähnlich denkst bei der Geschichte.
Ich frage mich ja immer, was ist die Zielgruppe von Disney Plus, die jetzt die Serie guckt? Ich würde sagen, die ist eigentlich, ich weiß nicht, zwischen 14 und 25, vielleicht 29.
Ja.
Oder? Und dann frage ich mich, habt ihr überhaupt hier Verliebt in eine Hexe mal gesehen?
Ja.
Andererseits dachte ich mir, mutig, also sehr mutig von den Machern, das trotzdem zu machen, obwohl es so gegen die Zielgruppe eigentlich geht. Andererseits dachte ich mir, vielleicht haben die dann auch Interesse, sich damit, also wissen sie noch dunkel, dass es sowas mal gegeben hat und finden es dann irgendwie auch amüsant. Aber selbst ich, die sozusagen diese Serien noch in der Wiederholung als Kind gesehen habe, habe relativ, also wie gesagt, ich finde das Konzept genial, aber ich habe das Gefühl, sie holen sich einen runter auf der Genialität des Konzepts und vergessen manchmal dabei, mich zu unterhalten.
Ja, das würde ich unterschreiben, in dem Sinne auch, dass es dann sehr US-zentriert ist, dass du hast zwar einen weltweiten Markt, aber du hast ja nicht automatisch die Leute, die außerhalb der USA mit den Serien vertraut sind. Das möchte ich auch ein bisschen mal mit Soul vergleichen. Also bei Soul hast du so ein ähnliches High-Konzept und ein sehr spezifisches Konzept, aber du verlierst so ein bisschen auch dort deine Zielgruppe aus den Augen, weil Soul ist für mich ein Film, der sehr an sich an ein relativ erwachsenes Publikum richtet und dabei so ein bisschen die jungen Pixar-Zuschauer aus den Augen verliert. Verstehst du, was ich meine? Oder worauf ich hinaus möchte?
Absolut, aber dann komme ich immer wieder mit so einem Gegenargument und ich fand das ja auch furchtbar, dass dann alle Blockbuster irgendwie noch so den asiatischen Markt befriedigen müssen, weißt du, du dann in diese Bedouille kommst, dass du es eigentlich jedem recht machen musst und nachher hast du so ein Potpourri aus, wir müssen jetzt die Chinesen befriedigen, wir müssen die Europäer befriedigen
wir sind eigentlich
Amis und nachher hast du dann so nichts, weißt du, weil du allen nie recht machen kannst. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Also dieser US-Fokus stört mich gar nicht so sehr. Mich stört eher der Fokus im Sinne von, ich glaube, ich hätte es so gemacht, dass wir in dieser Sitcom sind in der ersten Folge, aber schon am Ende mehr Auflösungen hören, was da kommt. Also vielleicht kann ich dich mal fragen, ich glaube, das ist kein großer Spoiler. Die Folge endet dann ja damit, dass du eine Hand siehst mit so einem Logo vom Fernseher, die dann irgendwie was drückt. Wer ist das? Was ist das? Und was ist das in der ganzen Comicwelt?
Man sieht ja das Symbol in der ersten und in der dritten Folge auch bei wie heißt sie jetzt? Penelope? Heißt sie Penelope? Oder was anderes mit P? Shit, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben.
Wer denn?
Die Nachbarin, die Schwarze.
Geraldine,
so
glaube ich, oder?
Geraldine, sorry, ja genau. Komme ich auf Penelope.
Klaus Adam.
Und da siehst du ja bei ihr zum Beispiel eine Kette mit einem Schwertanhänger und in der ersten Episode, wenn du genau hinguckst und das mal anhältst, siehst du ja auch da auf dem Notizblock, glaube ich, ein Schwertsymbol. Und das ist halt dass eine Geheimdienstorganisation namens S.W.O.R.D. Auch mit Punkten geschrieben wie S.H.I.E.L.D. Und das ist so ein bisschen, in den Comics zumindest, ist es das Weltraum-Äquivalent von S.H.I.E.L.D., also dass sich um Bedrohung für das Weltall quasi auch oder ja genau, für das Weltall kümmert. Das wurde jetzt natürlich noch nicht so explizit angekündigt, aber die Hinweise in den ersten drei Folgen gehen schon ganz klar in diese Richtung. Und das ist natürlich auch dann so ein bisschen Slowburn und dass du natürlich, glaube ich, erstmal, weiß nicht, vielleicht erfahren wir jetzt in der vierten Episode mehr dazu, weil der Cliffhanger der dritten Folge ja schon eindeutig in diese Richtung geht. Aber es ist halt natürlich etwas, was sich erst im Laufe der Zeit offenbaren muss. Und deswegen finde ich es auch, es ist die richtige Idee, oder wäre es die richtige Idee gewesen, vielleicht sogar, obwohl wir ja eigentlich Fans der wöchentlichen Ausstrahlung sind, hier in dem Fall zu sagen, wir geben euch die ersten drei Episoden und dann bauen wir weiter darauf auf. Also dieses Hulu-Amazon-Modell, drei Folgen am Stück und dann jede Woche eine weitere Folge.
Also ich hätte es auf jeden Fall gemacht. Ich hätte, wie gesagt, die Folgen schon anders konzipiert. Also ich hätte schon sehr viel mehr vorausgeschaut, glaube ich, in der ersten, zweiten Folge, weißt du? Weil ich glaube immer, habe immer das Gefühl, wenn jemand den Piloten schaut und nicht reinkommt heutzutage, dass die dann weg sind. Wer gibt denn Serien?
Das ist genau auch mein Ding.
Weißt du, wer gibt denn Serien noch zwei Folgen? Selbst drei Folgen denen zu geben, auch wenn sie nur 20 Minuten lang ist, ist schon viel verlangt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, war es auch ein falscher Move von Disney zu sagen, nein, wir wollen jetzt unbedingt, dass die Leute noch eine Woche länger in unserem Subscription-Modell bleiben und deswegen kriegt ihr die dritte nicht. Also fand ich auch eine falsche Entscheidung, würde dir absolut recht geben, Hulu wäre besser gewesen. Ich hätte, wie gesagt, damals schon an den Drehbüchern das anders gebaut, weil ich glaube, das ist echt, gerade mit die zweite Folge, finde ich, ist ja auch sehr ähnlich wie die erste. Da haben wir ja diesen Magie-Auftritt, den ich sehr witzig fand. Also ich mochte die zweite sehr gerne. Ich habe wirklich gelacht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich mag aber auch so komische Magie-Auftritte. Ich weiß auch nicht. Ich finde es irgendwie witzig. Ich fand auch unheimlich süß, dass man dann sieht, dann er verschluckt sich ja so an seinem Kaugummi und ist dann so merkwürdig halt. Sein
so betrunken.
Genau. Ich mag so eine Storyline, komischerweise. Also ich weiß auch nicht, ich mochte auch diese Animation sehr gerne, wie dann so das Kaugummi in seine Räder im wahrsten Sinne des Wortes gelangt. Ich mochte sie sehr gern, aber ich habe auch so in den Kommentaren bei uns unter deiner Review auch gesehen, dass viele das überhaupt nicht mochten. Und ich glaube, das sind auch eher so die jüngeren Marvel Boys, würde ich jetzt mal schätzen, die natürlich damit nichts anfangen können.
Ja, darauf mal Bezug nehmend, habe ich auch schon im Vorfeld so gesehen, wenn immer wir so Berichte dazu gemacht haben oder Trailer oder Poster oder sowas, da waren die Reaktionen oft auch oft auch so, dass es kategorische Sitcom-Hasser gab, die der Serie einfach keine Chance geben wollten, einfach weil es so viel Sitcom-Bezug ist oder weil sie glauben, nur mit einer Sitcom es zu tun zu haben. Und da stimme ich dir auch ein bisschen zu. Da würde ich, wenn ich da kritische Anmerkungen dem Autorenteam geben hätte dürfen, stimme ich auch zu, dass man vielleicht so das größere Ganze noch ein bisschen besser oder expliziter hätte anschneiden können. Vielleicht ändert sich das auch, wenn man das Ganze mal binget im Endeffekt, aber so wie es im Moment strukturiert ist, sind es halt zu wenige Momente, die dir sagen, da ist irgendwas im Argen. In der dritten Folge ist es in meiner Ansicht nach am besten gelungen bisher, um zu zeigen, dass etwas nicht stimmt, aber du hattest ja davor auch schon solche Glitches zum Beispiel. Du hattest diesen Moment in der zweiten Folge, da kommt jemand aus einer Kanalisation heraus und Wanda sagt nein und spult die Zeit zurück. Du hattest in der dritten Folge eine Sache, wo Vision zu Wanda sagt, ich habe hier das Gefühl, dass irgendwas nicht richtig läuft, und dann spult sie ihn quasi zurück, und in der ersten Folge hattest du, glaube ich, auch sowas. Also du hast immer wieder diese Andeutung, aber die sind halt wirklich nur ein Bruchteil der Handlung gefühlt, und du hast halt sehr viel mehr, sagen wir mal 90% Sitcom-Gedöns und dann halt so 5-10% vielleicht von dem übergreifenden Handlungsbogen. Und sowas hat eine Serie wie Legion zum Beispiel, die ja auch eine ähnliche Thematik hat, mit einem Anti-Helden, mit einem nennen wir es mal in Anführungszeichen Geisteskranken, wobei sich das bei Legion ja dann irgendwie so ein bisschen auch relativiert. Aber da hast du halt vom Fleck weg ein bisschen mehr Input und Food for Thought bekommen, weißt du? Dass du da so ein bisschen an was rumkauen kannst, womit du dich beschäftigen kannst.
Ich wollte gerade sagen, weil ich finde jetzt alle Anspielungen, die du genannt hattest, auch dieser rote Hubschrauber, ne, den Wanda da findet in der ersten Folge, glaube ich, im Busch oder in der zweiten, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich ja sehr an Pleasantville denken musste. War das Pleasantville?
Ja.
Das sind der ja
hat
alles
übrigens auch ein Sword-Logo drauf.
Ah. Und da hast du ja recht, das sind alles Anspielungen, aber ich finde selbst die Anspielung ja nicht spannend, weil ich diese Sword-Geschichte gar nicht kenne, und ich weiß ja auch nicht, ob die Leute, die auch sehr, wie gesagt, ich habe die Filme alle gesehen, also es ist ja nicht so, dass ich überhaupt keine Ahnung habe davon.
Ja.
Aber deswegen, dann denke ich immer, wenn du anspielst, dann mach eine geilere Anspielung, weißt du?
Ja, da darf man sich halt nicht verhaspeln, also da gebe ich dir auch recht. Ich sorge mich ja dann auch meistens um die Leute, die nicht so tief in der Materie drin sind, wenn ich mir sowas angucke, und versuche ja auch ein bisschen zu schauen. Also sowas wie zum Beispiel jetzt der Helikopter, der hat natürlich Tony Stark-Farben, der hat das Sword-Logo da irgendwo drauf. Aber was sagt es dir als 0815-Zuschauer?
Ich wollte gerade sagen, der Iron Man, also die Farbe, dieses Gelb-Rot, habe ich schon verstanden. Dann habe ich das Logo wiedererkannt. Klar, dachte ich mir schon, dass es irgendwas ist. Ich wollte es nicht nachlesen, um jetzt so den Unwissenden auch hier geben zu können im Podcast. Aber du siehst, es hat mich, was sagt mir das jetzt? Lässt mich ja nicht freuen auf irgendwas. Ich denke dann ja nicht, dass irgendwie jetzt ein Mann im Hubschrauber in der nächsten Folge zu sehen sein wird.
Weißt und dann du? Gibt es halt noch diese Fake-Werbung, die jetzt in den ersten drei Episoden jeweils einmal eingestreut wurden, zu einem Stark-Produkt, einem Toaster, zu einer Spucker-Uhr und zu einem zu einer Seife, die von Hydra gemacht ist. Ne? Das sagt mir jetzt der da muss ich auch ein bisschen überlegen kurz, und dann finde ich heraus, die Familie von Wanda wurde durch Stark-Waffen umgebracht und die beiden waren dann alleine. Wanda wurde durch Hydra großgezogen und Strucker hatte auch was mit denen zu tun, aber viele Zuschauer werden sich vielleicht daran gar nicht mehr erinnern. Da musst du halt die Balance finden, ob du jetzt es übertreibst mit den Anspielungen, auch so diese kleinen Freeze-Frame-Easter Eggs und sowas, ob du die jetzt machst oder ob du die nur fürs Internet schreibst und für die Leute, die im Internet solche Artikel und Videos posten, oder ob du auch die normalen Zuschauer im Kopf hast dabei.
Aber das Ding ist ja, Adam, du sagst gerade irgendwie, ich weiß nicht, Wandas Mutter wurde von einer Stucker-Waffe oder Stücker, ne? Das ist, glaube ich, ein U mit zwei Punkten sogar, Waffe zerstört. Die Werbung und die 10 Sekunden oder was auch immer, wie lang die Werbung ist, das ist ja nur ein Easter Egg des Namens wegen, aber die ganze Anspielung, also der Werbeteil, hat dann ja keine größere Bedeutung, oder?
Weiß man noch nicht. Könnte natürlich irgendwie irgendwann mal in der anderen Folge noch irgendwie ein größerer Werbeblock sein oder so, der dann vielleicht was erklärt. Man weiß es nicht.
Aber das sind genau Easter Eggs, die ich nicht mag. Ich weiß nicht, vielleicht können wir einmal kurz eine Klammer setzen bei Watchmen zum Beispiel, ne? Lindelof. Fand ich ja toll, dass du fast in jeder Einstellung hattest du ein Easter Egg. Aber es war halt wirklich so subtil und sacht hingesetzt, dass es dich nicht 10 Sekunden rausholte, wenn du keinen Plan hattest, sondern dass du, wenn du Plan hattest, also wenn du den Comic gelesen hast, du es gesehen hast und dich gefreut hast. Und das, finde ich, sind für mich die besten Easter Eggs, die halt den Unwissenden nicht stören oder langweilen, den Wissenden aber freuen. Und ich habe das Gefühl, jetzt hier haben sie beides nicht geschafft.
Ja, da würde ich auch zustimmen. Es ist halt so ein bisschen, es ist halt, ja, ja. Das ist schon, das trifft schon ziemlich gut eigentlich, was du da gesagt hast.
Und weißt du, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig. Also deswegen, ich mochte Watchmen ja auch diesbezüglich sehr, sehr gerne, weil es war wirklich nur so ein kleines blaues Licht in der Kaffeemaschine. Und trotzdem wusstest du sofort, was gemeint war. Aber das, den Unwissenden stört das blaue Licht in der Kaffeemaschine nicht. Das ist einfach in der allgemeinen Craziness geht es unter. Und es ist wahnsinnig schwierig, glaube ich, auch im Writers Room das hinzukriegen. Aber da habe ich immer das Gefühl hier, sie kriegen das halt nicht so gut hin. Weißt du, was ich meine? Und es ist halt eher so ein bisschen dieses Konzept über Amusement. Und das stört mich manchmal heutzutage. Ich will jetzt nicht in Tenant-Rant ablassen, aber ich finde manchmal, ist man so verliebt in sein geniales Konzept, dass man vergisst, dass man einfach die Leute auch unterhalten möchte. Echt?
Ja.
Andererseits, ich will jetzt gar nicht so negativ klingen, mir hat es ja echt gut gefallen. Also ich bin wirklich, ich habe jetzt gesagt, okay, WandaVision ist jetzt in meiner Weekly-Schau-Struktur mit drin. Gerade weil es ja momentan auch wenig Weekly gibt, muss man ja auch dazu sagen. Und deswegen freue ich mich auch. Also ich habe jetzt am Wochenende die dritte Folge gesehen. Wie gesagt, mir hat die zweite besser gefallen. Ich war aber trotzdem auch happy, dass wir jetzt in Farbe gehen. Also ich gucke beide auch sehr viel lieber irgendwie in Farbe. Und ich muss sagen, also ich bleib dabei und bin jetzt auch wirklich gespannt, was da passiert.
Ja, und ich bin ja auch, ich habe ja auch 4 Sterne bisher gegeben und ich finde es auch gut, aber ich sorge mich halt tatsächlich, aus irgendeinem Grund sorge ich mich, dass die Serie nicht so gut bei einem Großteil von den Menschen ankommt. Und ich finde auch, so anekdotisch betrachtet, ist es so eine der kontroversesten Marvel-Produkte, die ich bisher so gesehen habe. Natürlich hast du immer wieder so Sachen, die Leute irgendwie hassen, wie Thor 2 oder sowas oder Iron Man 2, wo viele kritische Stimmen da sind, aber so, dass du... Du hast jetzt bei WandaVision, so wie ich das bei uns in den Kommentaren oder wenn ich das irgendwo anders sehe, habe ich meistens wirklich so die Leute, die es genial finden und die es gar nicht verstehen oder hassen, auch wegen dieser Sitcom-Sache. Und das finde ich ein bisschen schade. Gleichzeitig möchte ich es aber auch ein bisschen mehr mögen, wie zum Beispiel Legion, wo ich direkt vom Fleck weg begeistert war und quasi mein Ticket gebucht habe und mich jede Woche darauf gefreut habe, was es jetzt für kreative Einfälle gibt. So weit ist die Serie in meinen Augen halt noch nicht. Aber gleichzeitig erkenne ich extrem an, wie gut diese Sitcom-Hommage einfach gelungen ist. Einfach handwerklich, von den Dialogen her, vom Stil her und so auch dass so die Seitenverhältnisse auf 4:3 sind am Anfang oder dass du vor Publikum aufgezeichnet hast, was ja tatsächlich gemacht wurde für die ersten paar Sachen und natürlich auch die Songs. Also da steckt ganz viel Liebe im Detail drin. Nur, wie wir jetzt schon so ein bisschen angedeutet haben, ist halt immer wieder die Frage, ob es dann auch irgendwie so ein Payoff gibt oder ob das alles so ein bisschen, also was ist so der Zweck dahinter? Ich hoffe, dass es da irgendwie eine Auflösung gibt oder so. Und wir wissen ja auch nicht, warum es überhaupt eine Sitcom-Welt ist. Also hat Wanda das jetzt erschaffen? Hat irgendein anderes magisches Wesen das erschaffen? Und wenn Wanda diese Welt erschaffen hat, warum dann Sitcom? Wobei man da ja spekulieren kann, vielleicht ist sie, ist Sokovia, wo sie herkommt, laut Age of Ultron, so von den amerikanischen Exporten geprägt, dass man da halt Sitcoms gesehen hat als Kind. Das wäre ja vielleicht eine Erklärung. Natürlich haben wir jetzt auch immer noch 6 Episoden Zeit, um das herauszufinden. Aber ich finde schon, dass die Macher da so ein bisschen was liefern müssen, auf jeden Fall.
Oh Gott, bitte. Also ich glaube eher jetzt nochmal Rückbezug auf das, was du vorher gesagt hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt in der 4, 5 oder 6 irgendeine riesen Action-Szene kommt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dass dann die, sag ich mal, klassischen Fanboys auch wieder on board sind. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Was jetzt nochmal zurückgeht, wer diese ganze Comedy und warum Comedy-Welt oder Sitcom-Welt, komischerweise interessiert mich das überhaupt nicht, Adam. Bin ich da jetzt irgendwie... Ich weiß
gar nicht.
Nicht gar nicht ist vielleicht falsch. Es wird, also ich hoffe natürlich auch, dass da jetzt eine Auflösung kommt, warum das Ganze, bitte, muss natürlich passieren. Aber ich glaube, ähnlich wie du auch sagtest, was mich jetzt dran hält, ist wirklich dieses wahnsinnig liebevolle Umsetzung. Jede Kleinigkeit, selbst als so in der ersten Folge, wenn dann alles so wild wird da bei dem Dinner und dann so das Bild auch so an der Wand sich so ganz schnell dreht oder die Teller fliegen oder so und es so schlecht aussieht, ne, an so Bindfäden, die da rumhängen. Es ist einfach so liebevoll gemacht. Und das komischerweise hält mich da noch so ein bisschen drin. Und da muss ich auch gestehen, starre ich immer so auf den Bildschirm, auf alle Kleinigkeiten, die da irgendwie drin sind. Auch diese Absurdität mit ihrer Schwangerschaft, wo sie dann sofort irgendwie zwei Babys rausdrückt und dann gleich wieder da rumsteht und so mit dem, ich muss es ja, mit dem Storch, ne, der da rumläuft und so. Es ist alles, es ist wirklich, wirklich schön gemacht. Auch der Vorspann, diese Brady Bunch Variante da, es ist wirklich, wirklich süß. Ich bekomme fast Lust, wieder alte Sitcoms zu gucken dadurch.
Nur kann man die halt selten sehen, also die ganz alten tatsächlich. So.
Ich habe witzigerweise hier Bewitched, den Piloten, der ist bei YouTube gerade drin.
Ach so, natürlich, ja, stimmt.
Und der ist komischerweise besser, als man denkt. Ist auch ein bisschen, also da ist auch ein bisschen, wie nennt man das so, sexy Undertone drunter, was mir natürlich als Kind nie bewusst war.
Ja, aber sagen wir mal, gesetzt im Fall, dass sie es jetzt doch durchziehen, das kann ja sein, dass sie weiterhin in jeder Folge, also natürlich kann es so sein, wie du sagst, dass es da irgendwie jetzt einen großen Reveal gibt oder eine große Action-Sache, aber es kann ja auch sein, dass sie jetzt wirklich diese Sitcom pro Dekade durchziehen und dann, dann müsste man schon erklären, was das irgendwie soll, finde ich.
Und so viele Dekaden haben wir ja gar nicht mehr, wenn wir jetzt schon in den 70ern sind. 80er, 4, 90er, 5, 0er, 6, 10er, 7. Fast, ne? Achter, ja. Also in der Zukunft, in der letzten Folge.
Man kann natürlich den Anteil pro Folge so ein bisschen zurückschrauben. Das kann man natürlich immer machen. Ich bin halt gespannt. Wir wissen es nicht. Wir können da nur spekulieren. Wir haben es ja noch nicht mehr gesehen als die ersten drei Folgen. Aber da muss man irgendwie schauen, wie das irgendwie noch weitergeht. Ich meine, Kevin Feige hat ja auch in den Interviews gesagt, dass es da vielleicht in so eine, dass die anderen Folgen nicht unbedingt nur 22 Minuten lang sind. Es kann also auch sein, dass da mit der Laufzeit wie bei The Mandalorian also noch irgendwie experimentiert wird und da vielleicht kriegen wir auch mal eine 50-Minuten-Folge oder sowas, wo halt mehr Hintergründe präsentiert werden. Die vierte würde sich ja fast anbieten, nachdem wir jetzt wissen, dass Geraldine?
Ja, wie heißt sie?
Geraldine. da in der realen Welt quasi rausgekickt wurde und vielleicht jetzt wieder von Sword-Agenten umgeben wird. Das ist ja so ein bisschen die Spekulation, wer die Leute sind, die sich da mit Helikoptern und Autos umstellen. Ja, also das muss man mal abwarten.
Aber sag nochmal kurz, also Swords sind dann die Guten sozusagen?
Im Prinzip schon, aber also die sind halt wie S.H.I.E.L.D. dafür verantwortlich. Das ist so wie so eine Space-Polizei eigentlich so ein bisschen. S.H.I.E.L.D. war ja jetzt auch nie 100% gut und böse, ne? Und die hatten ja auch Hydra in den eigenen Reihen. Also muss man mal abwarten, wie das im MCU präsentiert wird.
Noch eine Frage. Ich fand, in der dritten Folge hat man ja auch so die Nachbarn so ein bisschen. Ich mag ja sehr gern Catherine Hahn. Ich mag sie ja einfach gerne. Ich finde, manchmal überdreht sie es auch sehr, aber trotzdem gucke ich sie einfach wahnsinnig gerne, gucke ich ihr wahnsinnig gerne zu. Ich hatte ja auch sehr starke so Truman-Show-Vibes. Also ich habe mich dann ja irgendwann auch gefragt, ob denn, muss denn unbedingt jetzt Wanda das erschaffen haben? Klar, sie hat sehr viel Macht da drin, aber nachher hat jemand anders das sozusagen erschaffen. Und die Nachbarn sind da irgendwie mit drin.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Also ich habe so eine Theorie gelesen, dass das, im Internet gibt es ja jetzt irgendwie 3000 Theorien. Aber eine dieser etwas out there oder abstruseren Theorien war, dass sie das Westview irgendwie so ein Refugium für magische Wesen ist, die von irgendwem da eingesperrt werden und dass sowohl Dottie, also die von Emma Caulfield gespielte Figur, als auch Catherine Hahn, als auch der schwarze Nachbar zum Beispiel, ich glaube, er hieß Herb, dass die alle so magische Marvel-Figuren sein könnten, die da von irgendwem kontrolliert werden.
Ach, wie so eine Anstalt, in der sie dann genesen sollen?
Genau, sowas in der Richtung.
Finde ich eigentlich ganz gut.
Und man muss natürlich auch, ich habe ja neulich in der dritten Folge jetzt überlegt, als ich die Review geschrieben habe, wer sagt denn überhaupt, dass Vision ein existentes Konstrukt ist? Also sie kann sich ihnen natürlich auch komplett hundertprozentig einbilden, ne? Weil wir wissen ja seit Endgame nicht, ob der Infinity Stone wieder in seine Stirn reingemacht wurde oder nicht. Und dafür spricht ja auch, dass sie ihn komplett kontrollieren kann nach ihren Wünschen, sobald er irgendwie etwas sagt, was sie sich nicht wünscht.
Übrigens eine Kleinigkeit bei Vision, was ich sehr schön fand, dass sie darauf sogar geachtet haben. Dir ist es wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber ich fand ja sehr schön, dass in den ersten beiden Folgen, also 50er, 60er, dass du noch den Slip-Ansatz an seiner Hose siehst.
Oh Gott.
Ach, genius, selbst daran haben sie gedacht, weißt du, dass er so Old Man-Unterhosen trägt, wo du den, weißt du, den Ansatz noch siehst durch die Hose.
Ja.
Ach, weißt du, genius. Ich weiß nicht. Ich würde auch gerne mehr erfahren von den Hörern da draußen, was die darüber denken. Also dranbleiben oder nicht, noch Vertrauen haben, dass aufgeklärt wird oder nicht. Ich bin auch so ein bisschen unsicher, I don't know. Aber ich denke, die Leute, die jetzt den Podcast hören, sind wahrscheinlich dran geblieben, oder?
Hoffen wir es mal, ja.
Ich habe nämlich auch gar nichts mehr notiert. Hast du noch einen Punkt? Ich habe noch einen Punkt, wo ich wirklich laut gelacht habe.
Ja, sag den nach. Ich habe dann noch so ein bisschen Ausblickmäßiges und so ein paar, ja, so ein paar kleine Punkte.
Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das war Catherine Hahn hier mit ihrem Mann. Ich finde, der Mann sieht so ein bisschen aus wie David Schwimmer mit Schnurri.
Das ist aber dann nicht Catherine Hahn gewesen, weil ihren Mann haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Das müsste Emma Caulfield gewesen sein.
Achso, dann war es Emma Caulfield, sorry. Genau, also dann die beiden. Und dann sagt sie doch irgendwie so, do these earrings make me look fat? Und dann ging der Strom aus. Und dann hörst du ihn nur noch so, thank God. Sorry, also das ist natürlich auch so typischer Mann-Frau-Humor irgendwie aus der Zeit damals, aber ich habe echt laut gelacht und da muss ich sagen, das ist schon viel, wenn eine, in Anführungsstrichen, Sitcom, also auch eine klassische Sitcom, mich zum Lautlachen bringt. Da muss ich sagen, da war ich doch dann sehr erstaunt und war auch, was du auch schon erwähnt hast, dass ja auch die Witze wirklich gut geschrieben sind. Also im Vergleich zu vielen anderen Sitcoms, auch aktuellen Sitcoms, sind die gut geschrieben, gut geschriebene Witze.
Gut geschrieben, aber manchmal auch ein bisschen zu gut geschrieben, muss man ja auch sagen. Also, dass wir so ein bisschen zu sehr auf diesen Wortwitz gehen oder so, oder auf die Cleverness. Das ist ja schon.
Das stimmt, das ist manchmal schon zu gut. Ja, du hast recht. Ja.
Was ich aber noch für den Ausblick sagen wollte, ist, das ist jetzt Public Internet Information, deswegen hoffe ich auch kein Spoiler. Aber was interessant ist so als Ausblick, ist, dass Wanda ja auch in Doctor Strange in the Multiverse of Madness mitmischen soll. Also aus der Perspektive kann es dann relativ spannend sein, wie das Ganze eigentlich ausgehen soll, weil ich kann mir nach 3 Episoden nicht ausmalen, irgendwie, so wie das bisher so eingeführt wurde, dass es eine nicht tragische Endung gibt in dieser Serie. Also glaubst du zum Beispiel, dass die Zwillinge die Handlung überstehen oder nicht?
Boah, also du musst mich erstmal aufklären, ist, also in den Comics hat sie wahrscheinlich Zwillinge, oder?
Das ist kompliziert, aber ja, es gibt sie.
So. Sind das dann auch Superhelden, die beiden Zwillinge?
Ja.
Okay, na gut, ich meine, ihr Bruder ist ja auch gestorben, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da, der Schnelle. Ja. Na gut, es muss ja irgendwas Tragisches geben, ne? Also, wenn ich jetzt wetten müsste, und das soll jetzt nicht morbid klingen, würde ich sagen, einer der Zwillinge wird sterben.
Kann sein, ja. natürlich muss man bei Wanda dann auch immer die Magie im Hinterkopf behalten, dass man da ja vielleicht irgendwie jemanden wiederbeleben konnte, wenn sich jetzt diese Welt geschaffen hat, wenn es denn ihre eigene Schaffung war. Also solche Sachen sind ja dann immer so ein bisschen Faktor, den man da bedenken muss.
Aber das ist auch so ein bisschen mein Problem, glaube ich. Ich weiß immer noch zu wenig, was Wanda eigentlich kann. Also sie ist ja wahnsinnig mächtig, aber wenn ich dir jetzt sagen müsste, was eigentlich ihre Kräfte sind, könnte ich dir das nicht sagen.
Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ziel der Serie. Das hattest du ja auch vorhin angedeutet, dass du Wanda und Vision jetzt am wenigsten kanntest. Aber hoffentlich ist auch, glaube ich, so die Hoffnung von den Machern, weiß man nach den neuen Folgen mehr über sie, mehr über ihr Kraftniveau auch, weil da stimme ich dir zu. Mal kann sie irgendwie Thanos fast in die Schranken weisen, mal kann sie so ein bisschen, was weiß ich, einen Stein aus dem Weg schaffen oder so. Das müsste man auch mal ein bisschen ordentlich definieren. Wobei das in den Comics auch ein Problem ist, würde ich sagen, weil sie da halt auch teilweise Sachen mit einem Satz anrichten kann, die ziemlich krass sind. Muss man mal sehen, ob das hier in der Serie gelingen wird und wie es sich dann auf Doctor Strange oder das weitere MCU auswirken wird, würde ich sagen. Und deswegen fand ich die dritte Folge auch gut, beziehungsweise fast auf dem Niveau der ersten beiden, weil ich halt mit den Young Avengers vertraut bin und die Zwillinge sind dann halt irgendwann Mitglieder bei den Young Avengers und man merkt halt, dass in der vierten Phase des MCU gerade wirklich sehr viel vorbereitet wird, damit die Young Avengers ein Teil davon werden. Also solche Sachen wie zum Beispiel die Tochter von Ant-Man spielt da eine Rolle, der neue Hawkeye, der ja von Hayley Steinfeld gespielt wird, spielt da eine Rolle und dann auch solche Figuren wie jetzt Miss Marvel zum Beispiel könnten dann vielleicht auch später eine Rolle spielen, weil du halt so diese ganzen Jungen oder die nächste Generation von Superhelden jetzt langsam so in Stellung bringst. Und dann gibt's auch noch Miss America Chavez, die auch bei Doctor Strange 2 zum Beispiel mitspielen soll. Also man merkt auf jeden Fall, wenn man die News verfolgt, Young Avengers sind eine Sache, die passieren wird jetzt sehr bald.
Ist sie auch ganz schlau, muss ich sagen. Also finde ich ja immer ziemlich genial von Marvel jetzt in den letzten Jahren, auch mit den Filmen. Das hat ja sehr, sehr gut funktioniert einfach, muss man sagen.
Ja, und du brauchst halt, nachdem jetzt die erste Garde sich langsam so verabschiedet, also mit Downey Jr. und Chris Evans und Chris Hemsworth wird ja, weiß nicht, der hat natürlich Bock, der kann auch als Gott irgendwie länger machen, aber auch so die anderen, die sich dann langsam verabschieden, musst du halt schauen, dass du da die nächste Generation vielleicht irgendwie an den Start bringst.
Ja, und es ist ja auch billiger, ne? Also ich weiß nicht, was ein Downey Jr. mittlerweile nimmt und wie viele Anteile er haben will.
Der wollte ja mal, oder hat mal, glaube ich, bis zu 70 Millionen bekommen, ne?
Ja, deswegen.
Also, das waren ja horrende Summen.
Also natürlich haben sie auch horrende Summen umgesetzt, aber ich denke immer, das ist natürlich klug, wenn du jetzt eine neue Generation aufbaust, die du noch, wo es noch ein bisschen günstiger ist anfangs. Interesting. Ja, interessant. Sag noch mal ganz kurz, wann kommt jetzt hier Falcon Soldier? Was ist das? Soldier?
American? Genau, das ist eine gute Überleitung zu meinen letzten Ausblickspunkten, nämlich WandaVision hat 9 Folgen, habe ich eingangs schon gesagt. The Falcon and the Winter Soldiers schließt sich dann ab dem 19. März quasi, glaube ich, direkt an. Wird 6 Folgen umfassen. Danach wurde angekündigt Loki mit Tom Hiddleston auch nochmal 6 Folgen. Und dann im Sommer What If. Das ist so, genauer geht's da nicht. Und eventuell 2021 dann noch, late 2021 heißt es, Hawkeye und Mrs. Marvel, wobei man bei den beiden, glaube ich, abwarten muss, ob das wirklich noch dieses Jahr was wird oder nicht. Aber es sieht so ein bisschen so aus, wenn man so dieser Logik folgt, dass du dann jede Woche vielleicht Marvel-Content hast, wenn der Plan denn aufgeht.
Und soll Mando dieses Jahr noch kommen oder nächstes erst?
Ich glaube, Mando kommt nächstes Jahr erst. Also jetzt kommt erstmal The Book of Boba Fett für Weihnachten, wurde ja per Texttafel angekündigt und rund um den Zeitraum Weihnachten soll es dann auch gedreht werden, glaube ich. Aber ich glaube, es kommt erst, also ich denke, Boba Fett kommt erst und dann kommt Mando vielleicht Anfang 2021 oder so. Na gut, ja, 2022, wir sind ja schon 2022.
Okay, aber dann ja eigentlich ganz schlau. Also immer noch nicht super viel jetzt, ne, würde ich sagen, auch mit den eingangs von dir ja auch beschriebenen Problematiken bezüglich Corona und Co. Das wird sich ja auch noch nicht komplett gelegt haben. Aber ja, sie machen es dann wirklich so, dass du eigentlich immer Disney Plus Kunde sein musst, ne?
Ja, und die Sache ist halt so ein bisschen, die jetzt schwierig sein könnte. Was machst du mit dem Rest des Marvel Cinematic Universe? Also gut, Black Widow hast du jetzt als Film, der eine Vorgeschichte erzählt, beziehungsweise in der Zeit zurückgeht. Aber irgendwann hast du ja Doctor Strange und irgendwann hast du ja Eternals und Shang-Chi, die dann wahrscheinlich vielleicht irgendwas aufbauen. Und dann hast du zwar die Disney-Plus-Serien, aber wie machst du das dann mit den Kinofilmen? Also natürlich ist Kevin Feige jetzt ein schlauer Kopf, der wird da schon irgendeine Idee haben, wie man das machen kann. Aber bisher hat es ja mit dem Timing aufeinander aufgebaut oder irgendwie auf irgendwas zusammen hingearbeitet. Vielleicht sind auch die Disney Plus Serien erstmal so, dass sie auf Young Avengers zuarbeiten und dann unabhängig von den Filmen funktionieren. Das muss ich alles noch so ein bisschen zeigen, aber es wird, glaube ich, spannend zu sehen sein, ob sie das alles bedenken oder nicht.
Ach, interessant. Du meinst jetzt auch so, ich sage mal Falcon Soldier. Nein, was war das? Falcon and the Winter Soldier.
Falcon and the Winter Soldier, ja, genau.
Ich finde Falcon Soldier einen ganz schönen Titel, ehrlich gesagt. Aber ist das, glaubst du, der Eternals und Falcon haben dann so viel zusammen, glaubst du wirklich? Also ich dachte mir immer, dass du die Serien eigentlich ja auch alleine gucken kannst. Und klar, sie bauen drauf auf, Logo. Und natürlich gibt es Rückbezüge, aber dass die jetzt nicht so stark sein werden.
Also ich glaube, Eternals und Shang-Chi vielleicht noch nicht. Aber WandaVision, Doctor Strange und Spider-Man, glaube ich, stehen in direkter Linie zueinander. So nach den Casting-Gerüchten und was da so bisher offenbart wurde. Ich glaube, da musst du so ein bisschen auf das Timing achten, damit du, also ich glaube, Spider-Man dürfte jetzt nicht vor WandaVision, vor Doctor Strange 2 zum Beispiel in die Kinos kommen. Das werden sie jetzt wahrscheinlich auch, darauf werden sie achten. Aber so eine gewisse Kontinuität in den Kinofilmen wird es wahrscheinlich noch geben. Und ich finde es ja sehr interessant, dass du durch Avengers Endgame halt so ein bisschen einen natürlichen Corona-Break drin hattest. Weil, wenn du dich erinnerst, da gab es ja den 5-jährigen Zeitsprung.
Stimmt, ja, du hast recht.
Also du hast da durchaus Möglichkeiten, um so ein bisschen Zeit zu schinden. um es mal so zu sagen.
Und du darfst ja auch nicht vergessen, dass ja eigentlich so, wie die Kinos geschoben werden, also die Kinos werden doller geschoben als die Serien, aber auch die Serien sind ja ein Tick verspätet, ne? Also die sind nicht gleich verspätet, aber beide sind verspätet, ne? So.
Ja, stimmt.
Aber interessant, ne? Ja, aber wie du schon sagtest, ich meine, Feige hat ja eigentlich einen sehr, sehr guten Job bewiesen, ne, in den letzten Jahren, was das angeht. Der wird sich da schon irgendwas ausdenken. Oder sie haben noch eine Variante gedreht oder so. WandaVision sollte doch eigentlich auch letztes Jahr schon lange im Sommer gelaufen sein. Nachher haben sie da noch irgendeine Szene dran gepappt oder so. Oder zur Not noch gedreht.
Ich glaube, es war andersrum. Falcon and the Winter Soldier sollte schon im August starten und WandaVision sollte eigentlich erst im Frühling starten und jetzt haben sie WandaVision ein bisschen vorgezogen. Also man sieht, dass da ein bisschen Luft auf jeden Fall im Spielraum da ist.
Ja, interessant. Aber cool, ich werde jetzt auch mal drauf achten. Mir war das gar nicht so, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, an diese ganze Verknüpfung der einzelnen Punkte. aber ja, interesting.
Und okay. Die haben natürlich auch ein bisschen... man kann ja immer so ein bisschen die einzelnen Filme woanders spielen lassen. Guardians of the Galaxy, die ersten zwei Filme, spielten ja deutlich zum Beispiel vor Avengers. Und dann hast du dann später erst aufgeholt zu dem Rest. Also da haben sie so ein paar Freiheiten, die man sich auf jeden Fall nehmen kann.
Und ich dachte auch, Eternals wäre jetzt auch irgendwie komplett so ein bisschen was anderes, oder?
Da hast du auch recht. Also ich glaube, obwohl, ich bin mir nicht sicher, je nach Konzept, ne? Aber im Prinzip sind ja Eternals auch so ein bisschen Götter und sowas und die werden öfter mal reinkarniert. Deswegen hast du da auf jeden Fall auch Möglichkeiten, dass du dich jetzt nicht unbedingt an die Ereignisse aus Spider-Man 3 klammern musst, um die Eternals, glaube ich, genießen zu können.
Interesting. Ja, okay. Aber ja, danke für die Aufklärung. Ich bin da ja wirklich, das ist ja überhaupt nicht so mein tiefes Thema, aber jetzt werde ich drauf achten. Okay.
Ich bin halt wirklich gespannt auf die Auswirkungen auf Doctor Strange und wohin das Ganze hinarbeitet, weil kann ja sein, Spekulation, dass Wanda zum Beispiel eine Schurkin dann in Doctor Strange ist, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, total ausrastet und die Realität auseinanderreißt oder so, ne? Ist ja eine gängige Spekulation, die man haben kann, nachdem man jetzt so die ersten Folgen gesehen hat und die Figur so ein bisschen aus den Comics kennt. Kann aber auch sein, dass da einfach irgendwie in Doctor Strange dann irgendein Schurke offenbart wird, der die Fäden zieht. Also Möglichkeiten gibt es da sehr viele, wie man das lösen kann.
Okay. Ich fand ja Doctor Strange den Film okay, aber hat mich jetzt auch nicht so komplett umgehauen irgendwie.
Ich bin ein bisschen gespannt, weil Sam Raimi die Regie führt. Den kennen wir aus der ersten Spider-Man-Trilogie zum Beispiel. Was der mit der Figur anstellt, das finde ich, glaube ich, ganz spannend. Und auch überhaupt der Titel Multiverse of Madness, der verspricht ja irgendwie für mich zumindest einiges, was man da rausholen könnte. Also, aber bis wir den Film sehen, vergeht wahrscheinlich auch noch einige Zeit.
Ich glaube auch, oder? Dann sind wir geimpft.
Ich hoffe.
Oh Gott. Ja, interesting. Adam, wir müssen doch vielleicht zum Abschluss, müssen wir noch einmal kurz die User auch da draußen fragen, ob sie Bock haben auf The Walking Dead, ja oder nein?
Ja.
Da musst du mir noch mal kurz sagen, der Trailer kam ja neulich raus. Hattest du so leichte Podcast-Feelings, als du ihn gesehen hattest, oder eher nicht so?
Ach, schon. Also ich finde es bei den Bonus-Episoden jetzt sehr interessant, dass versprochen wurde oder in Aussicht gestellt wurde, dass du eher so kleinere, intimere Folgen hast, auch der Pandemie geschuldet, weil du da nicht mit so Massenszenen hantieren kannst oder solltest. Und deswegen hast du da vielleicht auch mal eine Flashback-Episode zu Maggie, wo sie denn war, oder zu Negan, wie er denn zu Negan wurde. Und das finde ich prinzipiell relativ spannend. Aber da können uns gerne die Zuhörer und Zuhörerinnen an podcast@serienjunkies.de schreiben, ob ihr da gerne unseren Ausführungen und bekloppten Theorien lauschen wollt und unseren Gaga-Humor da haben möchtet. Dann können wir vielleicht da ein paar Podcast-Folgen auf die Beine stellen.
Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, am 1. März, ne, ist es in Deutschland schon soweit. Irgendwie, ja, hast die Zeit ja auch, habe ich das Gefühl. Genau, also schreibt uns gerne oder folgt uns auch bei Twitter und Instagram. Adam, wo bist du dazu finden?
Ich bin Awesome Arndt bei Twitter und Instagram. Und du, Hannah?
Genau, ich bin @mediahore, @mediahore. Also seid, schreibt uns gerne, was ihr da so denkt oder was ihr euch wünscht und wie ihr WandaVision gesehen habt und ob ihr es auch wöchentlich verfolgt oder ob ihr wartet. Ich habe auch das Gefühl, ein paar Leute warten ja auch komplett, ne, bis alles da ist.
Kann sein, ja.
Bingen, ne? Also interessant. Und ich glaube, das wär's für heute, oder?
Ja, genau. wir hören uns wahrscheinlich sehr bald dann wieder zu weiteren spannenden Serienthemen, wenn es mal wieder was Bissiges gibt. Oder sollten wir dann The Walking Dead machen? Oder ist uns irgendwas anderes Spannendes über den Weg laufen?
Adam, es kommt doch jetzt noch was ganz, ganz Großes.
Bridgerton Staffel 2.
Nein, For All Mankind Staffel 2.
Ah ja, stimmt.
Da warte ich ja schon wirklich sehnsüchtig drauf. Aber ich glaube, es sind so drei Leute, die da auch drauf warten, gefühlt. Aber schauen wir mal. Vielleicht ist da ja noch ein Fan draußen. Aber du hast recht, da kommt ja einiges im Februar. Da kommen ja auch noch ganz, ganz tolle deutsche Serien wie Tribes of Europa und die Kinder vom Bahnhof Zoo.
Ja. Tribes of Europa, das deutsche The 100 oder so. Man weiß es nicht genau.
Wir werden sehen. Also deswegen, hört rein, schreibt uns gerne, was ihr gerne hören wollt oder besprechen wollt. Und ja, macht's gut und bleibt gesund vor allem.
Jo, bis dann. Ciao.
Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.